Herzlich willkommen bei Das, heute mit Ilka Petersen.
Guten Sonntagabend, wie schön, dass Sie ihn mit uns live auf dem roten Sofa verbringen. Ja, Haare sind den meisten wichtig, ne? Ob auf dem Kopf oder so ein gestylter Bart, das ist schon so ein bisschen der Schmuck auch, den man trägt und auch fürs Wohlbefinden natürlich nicht ganz unwichtig. Das weiß auch unsere Haarexpertin heute. Seit über 20 Jahren forscht sie an und mit Haaren an der Charité Berlin, hat dazu auch ein Buch geschrieben, alles, was sie schon immer wissen wollten über Haupt und Haar, aber sich nie zu fragen trauten. Das machen wir alles heute. Herzlich willkommen, Professor Dr. Nathalie Garcia-Bartels.
Dankeschön.
Also, wir haben gerade schon über die Haarprodukte gesprochen. Vielleicht steigen wir direkt, um uns warm zu machen, mal so ein bisschen mit den Mythen auf. Davon gibt es ja zahlreiche, so was die Haare angeht. Zum Beispiel, wenn wir das jetzt nehmen, die Gesichtsbehaarung. Man sagt ja immer, oder Haar an den Beinen, man sagt immer, bloß nicht rasieren, dann wachsen die schneller nach. Steckt da was hinter?
Das stimmt gar nicht. Und das hatte ich gerade neulich in der Sprechstunde, die Diskussion, da hatte eine Großmutter mit ihrer Enkelin darüber diskutiert, weil die Großmutter nicht wollte, dass die Enkelin sich die Armhaare rasiert, weil sie dadurch angeregt werden sollten. Und die Enkelin war der Überzeugung, das ist richtig, das kann man nicht, denn Haare, die aus der Haut rausgewachsen sind, sind bereits totes Hornmaterial und durch Schneiden oder Rasieren können wir sie nicht zum Wachsen anregen.
Aber das hat mich auch wirklich überrascht, muss ich sagen. Also man sagt ja auch immer lieber zupfen als rasieren, weil das mit den Haaren, dann wachsen die nicht so schnell nach. Stimmt also auch nicht so richtig, da ändert sich nicht wirklich was dran. Wie ist das denn mit dem Mythos, schneid immer deine Haare, dann werden die kompakter und dichter?
Also das kann man sich ganz einfach so erklären. Es ist so, dass das Schneiden an sich nicht das Wachstum anregt. Aber wenn man sich das mal vergleicht mit einem Beispiel spitz zulaufenden Lebensmittel. Ich sage immer, gucken Sie sich meine Gurke an. Wenn man die unten anfasst am Spitzenende, dann fühlt es sich ja als kleine Fläche an die Spitze. Wenn man die aber in der Mitte durchschneidet und dann da anfasst, dann haben Sie eine größere Oberfläche, auf die Sie fassen. Und so ist das auch mit den Haaren. Die sind dann im Querschnitt ja rund und dann fassen Sie nicht auf das spitz zulaufende Haar von unten, sondern auf das geschnittene Haar, was einfach einen größeren Querschnitt, eine größere Fläche hat. Und das fühlt sich dann ein bisschen voluminöser an, ist es aber letzten Endes nicht.
Aber verändert sich das dann wieder nach einer Zeit? Also wird das dann unten wieder spitz?
Ja, wahrscheinlich. Genau, durch die ganzen Maßnahmen, die wir ja nach der Haarwäsche machen, durch dieses Kämmen, durch den heißen Föhn, durch die ganzen Haarstressoren, läuft das dann wieder so pinselförmig zu, das Haar. Und dann fühlt sich das natürlich wieder unten ein bisschen dünner an.
Heute lernen wir eben ganz viel über unsere Haare, denn wir haben Deutschlands Haarexpertin Nummer 1 zu Gast, Professor Dr. Nathalie Garcia-Bartels. Und bevor wir versuchen, alle Fragen zu klären, stellt sie Ihnen Ariane Peters erstmal vor.
Haare, unser natürlicher Schutz und schönster Schmuck. Wenn sie plötzlich ausfallen, ist das ein echter Schock. Haarige Angelegenheit, genau ihr Ding. Seit über 25 Jahren dreht sich bei Professorin Nathalie Garcia-Bartels alles ums Haar. Die Dermatologin mit Praxis in Berlin geht mit echtem Detektivspürsinn Haarausfall auf den Grund.
Ganz wichtig ist, dass man prüft, wie viele Haare man am Tag verliert. So ein klassischer Richtwert sind 100 Haare am Tag.
Wenn es mehr sind, kommt sie zu Hilfe. An der Charité Berlin forscht sie im Haarlabor, bildet Studierende aus und ist regelmäßig als Expertin in den Medien gefragt.
Professor Nathalie Garcia-Bartels, hallo, willkommen.
Jetzt gibt es ihr geballtes Wissen auch zum Nachlesen. Ein ganzes Buch rund ums Haar mit Fakten von der Wurzel bis zur Spitze. Professorin Nathalie Garcia-Bartels.
Ist das auch so, dass Sie bei anderen dann immer sofort auf die Haare gucken eigentlich? Wahrscheinlich, ne?
Könnte man fast als Berufskrankheit bezeichnen.
Ich habe auch gedacht, als ich Ihr Buch in der Hand hatte, alles, was Sie schon immer wissen wollten über Haupt und Haar, aber sich nicht zu fragen trauten, habe ich gedacht, was, fast 400 Seiten nur über Haare? Das ist eine ganze Menge, die es darüber zu berichten gibt. Aber Sie machen das ja auch seit über 20 Jahren. Woher kommt denn diese Leidenschaft, dass Sie sagen, Haare, das möchte ich alles erforschen?
Das begann schon ganz früh. Ich hatte eine sehr hervorragende Mentorin, die hat mich quasi in ihr Haarlabor eingestellt, damals als junge Assistenzärztin an der Uniklinik. Und man braucht ja immer so einen Forschungsschwerpunkt. Mhm. Und da begann ich also an Haarzellen im Labor zu forschen. Und nach den ersten Ergebnissen nahmen sie mich mit nach in die USA zum ganz großen Kongress. Und da merkte ich plötzlich, was für ein Potenzial da noch liegt, dass man ganz wenig wusste vor 25 Jahren über das Haarwachstum, wie das funktioniert, warum Haare ausfallen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann da weiter geforscht habe. Und das hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr viel getan dort, sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen und bin dann da hängen geblieben. Und auf der anderen Seite hat mich aber auch fasziniert, was man dann aus der Forschung dem Patienten wieder anbieten kann und den Patientinnen. Parallel führte ich die Haarsprechstunde dort. Und das ja seit über 25 Jahren. Und da bekommt man auch mit, wie extrem belastend das für die Betroffenen ist und welche großen Facetten es gibt an Ursachen für Haarausfall.
Das ist ja eben das Ding. Also das interessiert ja auch viele. Erstmal gibt es eine riesige Reihe an Produkten und es ist eben nicht nur ein kosmetisches Problem. Ne? Das wird ja schnell abgetan, ja. Ne? Wenn man so ein Büschel Haare, ja komm, stell dich nicht so an. Aber so ist es eben nicht, ne?
Es ist ganz wichtig, eben das nicht als kosmetisches Problem abzutun, wenn man Haarausfall vor allen Dingen bemerkt. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir Menschen ernst nehmen, wenn sie noch genügend sichtbare Haare haben. Viele entschuldigen sich manchmal, wenn sie zu mir kommen, sagen, ja, ich weiß, ich habe noch genug Haare. Und dann sage ich mir, ja, das ist auch die beste Voraussetzung für eine Therapie, dass man nicht erst wartet, bis es alle sehen und dass man Haarausfall als Symptom, wie ein Seismograph unseres Inneren, auch ernst nimmt. Denn da können auch innere Erkrankungen, Medikamentennebenwirkungen dahinter stecken. Und das ist wichtig abzuklären.
Und bevor wir uns das angucken, würde ich sagen, schaut Laura Körner noch mal ganz genau, haarklein sozusagen, auf unser Haar.
Haare sind Ausdruck von Persönlichkeit, Kultur und ein echtes Stück Biologie zum Anfassen. Der Mensch hat im Schnitt zwischen 100.000 und 150.000 Haare auf dem Kopf. Und jedes einzelne ist ein kleines Wunderwerk. Es wächst etwa 1 bis 1,5 Zentimeter pro Monat. Der sichtbare Teil des Haares ist längst tot. Lebendig ist nur die Wurzel tief in der Kopfhaut. Haare bestehen aus Keratin, einem stabilen Eiweiß, das gleiche, aus dem auch unsere Nägel sind. Ein einzelnes Haar kann bis zu 100 Gramm Gewicht tragen. Hochgerechnet könnte ein ganzer Haarschopf also locker ein Auto ziehen. Theoretisch zumindest. Haare haben außerdem ein gutes Gedächtnis. Sie speichern Spuren von Medikamenten, Drogen und sogar Stresshormonen und können so Hinweise auf Gesundheit oder Lebensstil geben. Spannend wird's bei der Farbe. Die kommt vom Pigment Melanin. Mit dem Alter produziert unser Körper weniger Melanin. Irgendwann versiegt der Farbnachschub und neue Haare wachsen farblos nach. Weiße Haare mischen sich unter die farbigen. Das ergibt den typischen Grauschimmer. Wer wann ergraut, ist vor allem genetisch vorbestimmt. Blonde Menschen haben zwar dünnere, dafür aber mehr Haare. Rothaarige haben am wenigsten, dafür oft besonders dickes Haar. Und noch ein Fakt. Wir verlieren täglich 50 bis 100 Haare, ganz normal. Alte Haare fallen aus, neue wachsen nach. Ein natürlicher Kreislauf, den wir meist gar nicht bemerken.
Das Haar an sich ist ja auch tot, ne? Also das, was wir sehen praktisch, ist tot. Warum? Also das ist nur da drin noch das Lebendige und ja, das hier gar nicht mehr?
Das ist auch ganz wichtig, um mit so vielen Mythen aufzuräumen, die sich ja um das Haar ranken. Wenn man jetzt in die Drogerie geht, dann denkt man immer an vitalisierende Produkte und nährende. Was wir eben uns vergewissern müssen, ist immer, wenn wir da reingehen, die Haarstruktur, sobald wir sie sehen, besteht aus totem Hornmaterial. Das heißt, sie kann nichts trinken, sie kann nichts essen. Das Haar wird in der Haut gebildet.
Das heißt also, diese vielleicht so 10 Produkte, die da stehen, wo überall draufsteht, baut es von innen auf und so weiter, das macht es eigentlich nicht oder kann es nicht?
Letztlich ist es so, dass die Inhaltsstoffe in diesen Produkten schon etwas am Haar machen. Also sie können quasi, das Haar hat so eine äußere Schuppenschicht, sie können sich quasi in diese Hautschüppchen so ein bisschen reinlegen, wie bei einem Dach, das vielleicht an manchen Stellen die Ziegel undicht sind, kann das Lücken füllen. Es kann auch, die Wirkstoffe können auch das Haar ummanteln, wie wenn sie so einen Wintermantel anziehen und dann ein bisschen mehr Volumen haben, ein bisschen mehr Schutz haben. Aber letztlich hält das dann bis zur nächsten Haarwäsche. Und dann beginnt das Ganze wieder von neuem und wir müssen wieder, wenn wir das möchten, mehr Glanz, Pflegeprodukte anwenden oder auch um die Kennbarkeit zu verbessern. Da helfen solche Produkte natürlich auch.
Aber es macht dann schon Sinn, weil man so ein bisschen ja, das Haar unterstützt in der Zeit. Also dass man das so ein bisschen verlängert, dass es vielleicht glänzt, bevor man dann wieder ein bisschen was abschneidet.
Also ja, macht schon Sinn. Das macht schon Sinn. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, den ganzen Stress, den das Haar ja aushalten muss, wenn wir uns überlegen, 1 Zentimeter pro Monat wächst das Haar. Also wenn mein Haar jetzt hier angekommen ist, dann habe ich so 2,5 Jahre das Haar ungefähr wachsen lassen. Und in der Zeit bekommt es ja Hitze, Reißen an nassen Haaren und ähnlich. Also den äußeren Stress fürs Haar regelmäßig ab und kann sich als totes Hornmaterial, als Hornfarn nicht dagegen wehren. Das heißt, je weniger wir damit machen, umso besser. Und wenn wir das aber machen, unterstützen wir mit den Pflegeprodukten eben, dass nicht so viel Reißen und Zug auf das Haar eindringt.
Ab wann ist denn überhaupt der Haarausfall ein Problem? Also wir haben gerade schon gehört, dass man so 100 Haare oder was verliert. Wenn ich jetzt hier mal so ordentlich ziehe, habe ich auch immer so ein paar in der Hand. Okay, aber sollte ich das beobachten? Sollte ich abends immer mal in die Bürste gucken, wie viel habe ich verloren? Oder wie kann man das selbst so ein bisschen untersuchen?
Also selber ist es tatsächlich, dass man mal schaut, wie viel verliere ich eigentlich beispielsweise bei der Haarwäsche? Was ist da so unten im Sieb oder was kann ich noch anschließend rauskämmen? Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Also wenn man sich wirklich die Mühe machen würde, die Haare zu zählen, sollte man auch darauf achten, dass man keine Bruchstücke zum Beispiel zählt. Dann kommt man sehr schnell auf eine falsch hohe Zahl. Auf der anderen Seite kennt man eigentlich schon sein Haarvolumen, was dann so nach der Haarwäsche ist. Und wenn das aber dieses Knäuel merklich mehr wird und das über einige Wochen, dann sollte man tatsächlich das auch mal abklären lassen.
Und wie untersuchen Sie das dann, wenn man bei Ihnen in der Praxis ist, das Haar? Also nehmen Sie das oder gucken Sie direkt Kopfhaut oder?
Also ganz wichtig erstmal die Vorgeschichte natürlich. Wie kam es dazu? Wie lange hat man das schon? Da gibt es auch schon sehr viele Hinweise aus der Anamnese, also der Vorgeschichte. Und dann fasse ich erstmal so einfach in die Haare rein, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ist das jetzt besonders fein an bestimmten Stellen? Hat man das Gefühl, der Oberkopf ist mehr betroffen als der Hinterkopf?
Vielleicht, Sie haben ja Ihre Lupe dabei. Vielleicht können wir das einmal zeigen. Also ja. Was man so mit dem Haar, was das so zeigen kann. Vielleicht.
Was man zeigen kann. Und dann würde ich natürlich einerseits auch so einen Zupftest machen. Das heißt, man zieht dann so an den Haaren und schaut, ob die besonders locker sind. Das möchte ich jetzt heute natürlich
alles
nicht machen.
Alles gut, machen Sie. Walten Sie Ihres Amtes.
Und dann gucke ich mir auch die Haarstruktur an. Ja. Natürlich auch die Kopfhaut. Und heute zum Beispiel würde ich jetzt bei Ihnen mal gucken, wie ist denn die Haarstruktur? Und dann fahre ich also entlang der Haare und suche nach Bruchstellen, nach Rauigkeit. Und gucke, was die Haare bei Ihnen jetzt über die letzten 2 Jahre so oder 3 so aushalten mussten.
Oh, eine Menge.
Und Sie schaffen das. Die Haare haben es gut ausgehalten. Also was Sie mit Ihren Haaren machen, an Pflege, aber auch an kosmetischen Prozeduren, halten Sie bis dahin aus.
Also was ich wirklich in den letzten 2-3 Jahren ein bisschen abgestellt habe, ist das häufige Haare waschen. Also das ist jetzt so, wenn ich so drüber nachdenke, weil die werden natürlich oft auf den Lockenstab gezogen. Diese heißen Eisen kennen ja viele auch zu Hause, die man mal so benutzt. Oder das Föhn und so weiter. Immer Hitzeschutz und nicht, wie oft, sagen Sie, wäscht man die Haare am besten?
Das ist auch individuell. Also es gibt ja Menschen, die müssen relativ häufig die Haare waschen, weil sie schnell fetten. Das dürfen sie dann auch. Und das Waschen an sich ist gar nicht so das Problem, weil letztlich wird ja die Kopfhaut gereinigt von dem Shampoo. Entscheidend sind eigentlich die Prozeduren beim Trocknen, die anschließend passieren. Die können das Haar schädigen. Wenn man also tatsächlich häufig die Haare wäscht und dann auch noch häufig Hitze anwendet und Föhn und Glätteisen und dann vielleicht auch noch eine Tönung macht oder das Haarspray rausreißt, indem man das rauskämmt, also die Haare auseinanderreißt, das summiert sich dann über die Monate und Jahre und kann dann am Ende in Haarbruch münden.
Ja, viele, viele Fragen rund um die Haare. Wir waren auch unterwegs in Sachen Haare und Sie hatten zum Beispiel folgende Fragen.
Was kann man machen, wenn man gerade im Alter dünnere Haare bekommt?
Was so tatsächlich auch nach den Wechseljahren, so werden ja die Haare so ein bisschen dünner, ob es da vielleicht irgendwelche Tipps gibt, die man so berücksichtigen kann.
Ja, so Hormonwechsel, die Haare werden lichter. Bei Frauen ist es ja meist hier so am Scheitel, ne? Und diese hormonellen Schwankungen, was raten Sie da, was kann man tun?
Also das passiert tatsächlich bei 50% der Frauen in der Menopause, sagen die neuesten Untersuchungen, dass, wenn man gewisse genetische Voraussetzungen dafür auch mitbringt, die Haare dann lichter werden. Das kann mal schneller gehen, das kann aber auch mal schleichend passieren. Und da muss man tatsächlich erstmal differenzieren, liegt das wirklich an der Menopause und sind andere Ursachen ausgeschlossen. Und dann kann man das Haarwachstum in der Menopause auch unterstützen. Man kann eben versuchen, dass der Haarfollikel nicht zu früh sein Wachstum einstellt. Man kann das Wachstum, die Wachstumszeit verlängern, mit Tinkturen beispielsweise, mit durchblutungsfördernden Tinkturen. Minoxidil zum Beispiel kann man versuchen. Andererseits kann man auch östrogenhaltige Haartinkturen versuchen. Man muss nicht gleich eine Hormontherapie innerlich beginnen.
Okay. Und das andere, sagten Sie, wenn andere Ursachen ausgeschlossen sind, das sind dann so Mangelerscheinungen oder was meinen Sie damit?
Beispielsweise. Das kann man auch bereits bei der Haardiagnostik. Man macht dann auch teilweise Untersuchungen, apparative Art, Haaranalysen, wo man tatsächlich sich das Wachstumsverhalten der Haare genau anschaut. Und manchmal verbindet man das noch mit einer Blutuntersuchung, je nachdem, ob das Sinn macht. Und dann schließt man eben innere Ursachen, Mangelzustände aus.
Was ja auch oft ist bei hormonellen Veränderungen, dass sich die Haarstruktur ändert, ne? Also ich weiß, eine Kollegin hat mir vorhin erzählt, nach der Schwangerschaft hatte sie von glatten auf einmal lockige Haare. Wie geht sowas?
Also es gibt interessante Phänomene, wenn beispielsweise Haare ausgefallen sind. Und häufig ist das ja so, dass in der Schwangerschaft die Haare erstmal ganz toll sind. Die verlängern ihre Wachstumszeit und dann fallen die Haare nach der Schwangerschaft aus, die man quasi ein bisschen dazu gewonnen hat in dieser Zeit. Und wenn Haare dann relativ viel ausfallen und wieder nachwachsen, können die in ihrer Struktur am Anfang ein bisschen anders sein. Beispielsweise können die, wenn die erstmal ein bisschen feiner und kürzer sind, stärker gelockt sind. Mhm. Wir kennen das häufiger nach Haarausfallsepisoden.
Ja, auch nach einer Chemotherapie. Richtig. Beispielsweise, ne, kommen die auch oft lockig wieder raus. Aber es ist ja nicht nur bei Frauen ein Problem. Wir haben natürlich auch Männer getroffen und da gibt es folgende Fragen.
Ja, ich wollte mal wissen, wie man es schafft, dass man die Geheimratsecken besser behandeln kann.
Ich glaube, ich habe eine sehr, sehr schlimme Hairline. Die geht ein bisschen zurück. Deswegen hätte ich eine Frage, ob man einfach nur eine Transplantation braucht oder ob das auch irgendwie anders geht.
Das ist die Frage. Was kann man bei Männern machen? Sie hatten gerade dieses Tonikum erwähnt. Ist das auch für Männer?
Ja. Also Männer haben seit einiger Zeit auch schon sehr gut untersuchte Produkte zur Verfügung, die sie anwenden können. Das sind örtliche Anwendungen und das ist auch eine Tablette, die Männer nehmen können. Wirkstoffe sind Minoxidil und Finasterid. Minoxidil ist mehr durchblutungsfördernd, Finasterid blockiert ein Hormon am Haarfollikel selbst. Und das gibt es inzwischen auch als Spray örtlich aufzutragen oder als Tablette.
Aber als Tablette, dann hat es wahrscheinlich auch Nebenwirkungen, oder?
Ja, darüber muss man eben sehr ausführlich aufklären. Das kann also tatsächlich unangenehme Nebenwirkungen haben, die natürlich nicht bei jedem auftreten müssen. Aber ganz wichtig ist vorher eben...
Libidoverlust ist, glaube ich, ein...
Libidoverlust, ja. Und auch Depressionen sind berichtet worden. Mhm. Und daher muss man eben sehr ausführlich vorher aufklären, zu was man sich dann entscheidet. Und Haartransplantationen sind ja ganz wichtig auch zu wissen, keine Therapie. Ja. Letztlich muss man, wenn man Haare transplantiert, auch die vorhandenen Haare, die da ja sind, versuchen zu halten, damit nicht am Ende nur die Transplantierten stehen bleiben.
Und die werden ja von hinten nach vorne gesetzt, ne?
Ja.
Viele machen das ja auch in der Türkei, weil es eben da ein bisschen günstiger ist. Und das machen viele. Also ich höre das tatsächlich aus vielen Ecken, auch dass aus Istanbul dann so ein Flieger kommt, wo viele Herren dann so eine Kopfbedeckung tragen.
Ja,
Gibt es da so, haben Sie da so vielleicht Tipps, wenn da vielleicht Zuschauer drüber nachdenken. Haben Sie da so ein paar Tipps, auf was man achten sollte?
Also ich würde einerseits auch noch mal kurz erwähnen, dass ja auch Frauen das machen können. Also ich spreche auch immer mal wieder mit Frauen, die eine Haartransplantation erwägen, die ja auch erblich bedingten Haarausfall bekommen können. Und da sage ich, letztlich muss man selber als Patient das Vertrauen haben zu der Klinik, zu dem Arzt, wo man das machen lässt. Wichtig ist, wenn man es im Ausland machen lässt, dass man immer bespricht, wie ist denn die Nachsorge? Was mache ich, wenn irgendwas passiert, wenn sich das entzündet, wenn es nicht ganz richtig anwächst? Wer ist mein Ansprechpartner für den Fall und wie wird das organisiert? Und natürlich grundsätzlich sollte man schauen, sieht das da hygienisch aus und kann ich mir auch schon mal vorher nachher Bilder vom Arzt direkt zeigen lassen oder vielleicht auch mal mit jemandem sprechen, der schon dort war.
Ist ja eigentlich, weil Sie jetzt, wir haben jetzt so über sehr harte medizinische Sachen gesprochen, so diese Koffeinshampoos und so weiter. Würden Sie das auch empfehlen, wenn man so merkt, dieser Haarausfall fängt so langsam an?
Das würde ja eine Eigentherapie und Eigendiagnose bedeuten. Davon rate ich tatsächlich immer ab. Denn es ist einfach so, dass man sich ja nicht selbst auf die Kopfhaut gucken kann. Und manchmal sieht es nur scheinbar aus, wie vielleicht etwas dünner werdendes Haar. Es können auch tatsächlich Kopfhauterkrankungen dahinter stecken. Mhm. Und bei Koffein muss man eins wissen, dass die richtige Dosis tatsächlich auch einen leichten Effekt haben kann, aber sie muss täglich angewendet werden. Mhm. Und es muss auf die Kopfhaut gelangen. Und Shampoos haben bei den meisten meiner Patientinnen und Patienten den Effekt, dass sie zweimal in der Woche vielleicht kurz mal zur Haarwäsche anwenden. Und davon kann man dann natürlich keinen großen Effekt erwarten.
Okay. Mhm. Und wir haben auch noch eine Frage, wo wir gerade bei der Pflege sind. Und es geht natürlich auch um graue Haare in der nächsten Frage.
Wie viel bringen die Haarausfall-Shampoos wirklich? Ich bin jetzt noch nicht betroffen, aber würde mich mal interessieren.
Ja, ich bin mit 25 Jahren grau geworden. Wie kommt denn das?
So, also die Pflege zum einen, die grauen Haare, ja auch bei vielen Themen. Da habe ich auch gestern gerade hat mir eine Bekannte erzählt, dass die ein Tonikum drauf macht und das die grauen Haare verhindert. Ist das so? Ist es was Neues, was wirkt?
Sagen wir mal so, also was das jetzt für ein Tonikum sein soll, weiß ich nicht genau. Vielleicht hat es auch Farbstoffe. Das müsste ich dann wirklich mir genau anschauen, wodurch dann dieser Effekt kommen soll. Kurz zu diesem jungen Mann, der das mit diesen Bringen, Shampoos gegen Haarausfall was. Wir müssen einfach wissen, und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben, dass Haarausfall nicht gleich Haarausfall ist. Es hat unfassbar viele Ursachen. Und man kann von einem Shampoo nicht erwarten, dass es etwas heilt in dieser Art. Man sollte, wenn überhaupt, überlegen, nehme ich das vielleicht unterstützend zu einer Haartherapie? Und wenn ja, wie häufig muss ich das anwenden, damit sich das auch wirklich lohnt, damit das einen Effekt hat? Und das ist in der Regel täglich. Mhm. Und bei dem Grauwerden ist es so, grau ist tatsächlich möglich, dass wir ab 25 natürlich ergrauen. Das liegt häufig in der Familie. Man kann sich dann die Vorfahren anschauen, gucken, wie es beim Vater. Bei der Mutter muss man vielleicht fragen, wenn die sich die Haare färbt, sind die vielleicht auch schon früher grau? Dann ist das sehr wahrscheinlich genetisch. Aber es gibt vor 25 immer auch Menschen, die tatsächlich sehr früh ergrauen. Und da sollte man genau hinschauen. Oder wenn jemand sehr, sehr schnell ergraut, es gibt sogenannte Graubeschleuniger. Das können Medikamente sein, die wir über einen längeren Zeitraum einnehmen. Beispielsweise gibt es das Berichte über Antimalaria-Medikamente oder auch Akne-Medikamente, die sowas machen. Und auch Vitaminmangel und Eisenmangel ganz vorne, der kann auch teilweise zu abschnittsweisen Ergrauen führen. Das heißt, immer wenn der Eisenmangel da ist, sind die Haare grau und wenn der Eisenmangel behoben ist, dann wachsen sie wieder pigmentiert nach.
Also die können pigmentiert, also man kann wieder was dran ändern.
Das ja, das gibt es.
Bei Melina, die wir Ihnen jetzt vorstellen, da war es ja, eine Krankheit, die fast alle Haare auf dem Kopf genommen hat. Aber dank ihrer Familie und Zweithaarexperte René Meyer hat sie sich davon ja, nicht unterkriegen lassen. Und was René für tolle Perücken fertigt, das hat sich Sabrina Pfeiffer angeschaut.
Vom Ankauf bis zur Vorbereitung der Haare, das macht der Chef lieber selbst. Seit über 30 Jahren ist René Meyer Zweithaarexperte. Inzwischen hilft er Menschen mit chronischem Haarausfall oder Krebspatienten. 21 Jahre hat er in den USA gearbeitet, versorgte unter anderem Winona Ryder oder Sigourney Weaver mit seinen maßgefertigten Haarteilen für Filme. Ein Karrierehighlight bleibt unvergessen.
Ich weiß noch, das war 1995 mein erstes Jahr. Da hatte ich tatsächlich dann das Glück für Frank Sinatra damals ein Toupet zu knüpfen. Mein damaliger Chef, für den ich arbeite, war mit ihm befreundet. War ein schönes Erlebnis.
Den Glamour Hollywoods vermisst er in Hamburg nicht. Seine Kunden kommen inzwischen aus ganz Deutschland. Eine von ihnen ist Melina Bayer. Vor 3,5 Jahren verliert sie plötzlich ihr gesamtes Haar. Gemeinsam mit ihrer Schwester Maxine sucht sie sich heute eine neue Perücke aus.
Hier sind unsere Echthaarmodelle.
Die 28-Jährige leidet unter Alopecia universalis, die schwerste Form des kreisrunden Haarausfalls. Mittlerweile experimentiert sie gerne, das war nicht immer so. Noch vor einem Jahr wäre es für sie undenkbar gewesen, ihre Glatze öffentlich zu zeigen.
Das erste Mal, als ich hier meinen Termin hatte, bin ich hier heulend wieder rausgelaufen. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Ich habe es nicht akzeptiert. Ich habe gesagt, niemals werde ich eine Perücke tragen. Ich habe auch viel gemacht. Ich war beim Heilpraktiker. Ich habe Akupunktur gemacht. Ich habe mich besprechen lassen. Haben wir dann gesagt, okay, ich muss eine Reha beantragen, weil es mir einfach psychisch auch nicht so gut ging.
Sie ist gelernte Friseurin. Ihre langen Haare damals ein Markenzeichen. Nach ihrem Haarausfall macht sie eine Umschulung zur Kosmetikerin.
Es tut weh. Ja, doch. Also man vermisst, also ich vermisse meine Haare tierisch. Ja, für uns Frauen ist es halt ein Schönheitsideal. Wir Frauen definieren uns halt über Haare. Und dadurch denke ich mal, dass es für uns halt auch sehr schwierig ist, gerade auch mit diesem ganzen Social Media.
Scham, vermeintlich fehlende Weiblichkeit. Für Melina Bayers Freund kein Thema.
Er hat mir auch ganz, ganz viel Stärke gegeben. Er hat mir ganz stark dabei geholfen, dass ich mittlerweile so denke, wie ich denke.
Auch ihre Familie hat sie immer unterstützt.
Wenn sie negativ gedacht hat, haben wir gesagt, nein, Melina, denk bitte nicht so. Du siehst so schön aus, du hast mehr als nur deine Haare.
Und ich würde mir natürlich wünschen, dass sie irgendwann wiederkommen und dass es vielleicht irgendwann so erforscht ist, dass man sagt, okay, man weiß, woher es kommt und dann gibt es vielleicht irgendwas dagegen. Allerdings muss man halt eben auch ein bisschen das anfangen zu akzeptieren. So, und das ist halt ein harter Weg, den ich noch jeden Tag beschreite, ja.
Die Entscheidung ist gefallen. Diese Perücke soll es werden. Während die neuen Haare einen neuen Schnitt bekommen, wird ihre alte Perücke ausgebessert. Letzte Handgriffe.
Schön. Am Anfang war es schwierig, zu akzeptieren, dass man auch innerlich schön ist und nicht nur äußerlich.
Es ist eine emotionale und intime Arbeit, auch für René Meyer.
Unwahrscheinlich berührend, vor allem, wenn man ja auch ihre Story noch dahinter kennt. Und dann das Strahlen im Gesicht, ja, ist einfach für mich einfach der Grund, jeden Tag wieder gerne zur Arbeit zu kommen. Ich sehe es auch nicht als Arbeit. Es ist einfach eine unwahrscheinliche Befriedigung, die Menschen wieder glücklich zu machen.
Oh, unheimlich berührende Geschichte, ne?
Ja.
Dieser kreisrunde Haarausfall, wie häufig kommt das vor? Wie ist da so Ihre Praxiserfahrung?
Also ich würde mal sagen, von der Praxis ist es so ein Drittel der Betroffenen, die das ausmacht. Der häufigste ist der erblich-genetische Haarausfall, den wir bei Männern kennen, aber auch eben bei Frauen. Dann der diffuse Haarausfall, der eher auf innere Ursachen hindeutet. Und das ist ja eine Autoimmunerkrankung. Und die kann von sehr kleinen haarlosen Arealen reichen und eben aber auch zu einem sogenannten Ganzkörperhaarausfall, der Alopecia areata universalis, führen. Und das geht wirklich Männer, Frauen, Kinder, hohes Erwachsenenalter, betrifft alle Altersgruppen und auch die Geschlechter gleichermaßen und kommt manchmal wirklich aus heiterem Himmel. Und die ist auch, wenn sie solche großen Ausmaße wie den ganzen Körper betrifft, nicht so leicht zu behandeln. Man kann sie behandeln.
Wirkt das denn automatisch nach dann irgendwie? Oder ist das dann dieser kreisrunde Haarausfall, ist das dann, da kommt nichts mehr nach?
Die Haarfollikel bei dem kreisrunden Haarausfall sind noch intakt. Also die sind nur letztlich gehemmt zu wachsen. Man muss sich das so vorstellen, wir haben in unserer Haut ja diese vielen 5 Millionen Haarfollikel, die dann durch das Immunsystem dauerhaft der Haut attackiert werden. Also wir haben ein Immunsystem der Haut und das stört die Haare, das stresst sie und dann stellen die ihr Wachstum ein. Und dann fallen erstmal die Haare aus und dann kommen sie aber auch nicht nach. So lange nicht, bis sich dieses Immunsystem wieder beruhigt hat. Und das kann man eben versuchen zu beruhigen, indem man äußerliche oder innerliche entzündungshemmende Medikamente gibt. Oder eben auch inzwischen gibt es neuere, moderne Medikamente, die man einnehmen kann, die auch da wieder versuchen, diese Entzündung zu hemmen, damit die Haare wieder nachwachsen können.
Und dieser diffuse Haarausfall, den Sie gerade ansprachen, was ist da so die häufigste Ursache?
Die häufigste Ursache ist bei jungen Frauen oder Frauen, die auch beispielsweise noch den Zyklus haben, Eisenmangel, gerade wenn sie eben auch sich fleischarm ernähren, vegetarisch, vegan. Mhm. Aber letzten Endes gibt es auch Männer mit diffusen Haarausfall, die vielleicht Geheimratsecken haben, aber deutlichen Haarausfall bemerken. Da habe ich auch teilweise Männer, die haben eine Schilddrüsenerkrankung oder ein Medikament, was Haarausfall als Nebenwirkung macht. Oder wir haben chronische Entzündungen, auch bei Patientinnen und Patienten mit Magen-Darm-Erkrankungen. Wenn die Nährstoffaufnahme insgesamt nicht so gut ist, kann es durchaus dann zu Haarausfall kommen.
Das spricht ja auch wieder dafür, ne, dass man das wirklich untersuchen lässt. Ne? Also weil ich glaube, viele gehen da so ein bisschen drüber hinweg. Kosmetisches Problem, ach und wird schon wieder und gerade stressig und so weiter. Wir haben ja hier auch ziemlich viel aufgebaut, weil wir uns gedacht haben oder durch Sie ja auch gelernt haben, dass dieses hier eigentlich schon totes Material ist, aber wir halt im Kopf bei diesen Haarfollikeln ein bisschen was ändern können, wenn wir uns richtig ernähren. Was sind denn da so Ihre Tipps? Was macht wirklich was mit dem Haarwachstum?
Also wenn wir sagen, innere Haargesundheit, was können wir tun, um den Haaren, den Haarfollikeln, die ja das Haar produzieren, nach außen rausschieben, was können wir denen am besten anbieten? Und da würde ich sagen, alles das, was hier ist, ist wunderbar. Den einzigen Fehler, den man nur nicht machen darf, ist zu denken, nur Vitamine sind wichtig für das Haarwachstum oder eine Überdosis an Nahrungsergänzungsmitteln macht die Haare dicker. Das Maß ist das Entscheidende. Und Baustein ist wie auf einer Baustelle, wird das Haar gebaut von 20 verschiedenen Zellen. Bausteine sind Eiweiße. Das heißt, ein Haar wird zu 80% aus Eiweißen zusammengesetzt. Die Haarfarbe sogar hier zu 100% aus Eiweißen. Und die Energielieferanten, also Stromversorgung, wie auf einer Baustelle, Wasserversorgung, die Arbeiter, die brauchen die Vitamine, um fit zu sein, um eben die einzelnen Bausteine, die Eiweiße zusammenzufügen und dann das Haar eben nach oben rauszuschieben. Und die Produkte dort enthalten neben Eiweißen eben auch Eisen, Zink und das sind alles auch Spurenelemente und Vitamine, die wir insgesamt brauchen, damit dieses Haarfollikelwachstum dauerhaft angeregt wird, denn das wächst ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Ja, und aber wo Sie das auch gerade mit den Nahrungsergänzungsmitteln, da wird ja auch viel angepriesen, Biotin, weiß ich, oder Kieselerde oder Algen sind auch, glaube ich, gerade momentan ganz groß im Kommen, so wo man sagt, das ist was für Haut und Haar. Raten Sie denn generell davon ab, sowas zu nehmen?
Also ganz wichtig ist, dass man nicht glaubt, mit Haarvitaminen, die man jetzt einfach mal so nimmt, dass sich dadurch dann das Haarwachstum verbessert. Vielleicht hat man einen Glückstreffer, dass da ein Mangelvitamin dabei war, dass man jetzt zufällig dann mit einnimmt. Aber prinzipiell ist es so, viel hilft nicht viel von innen. Also mehr Vitamine, als man braucht zu nehmen, macht die Haare nicht dicker. Aber wenn ein Mangel vorhanden ist und ich mich einseitig ernähre, dann sollte man eigentlich eine Blutuntersuchung machen, schauen, was genau fehlt. Ist es das Biotin, ist es das Eisen oder B12 und gezielt supplementieren.
Ja, wenn es auf jeden Fall eine Hautkrankheit ist, die einen beschäftigt und die vielleicht sogar noch sichtbar ist, andere kommentieren, vielleicht durch Blicke oder eben auch durch Kommentare, ist das natürlich eine erhebliche psychische Belastung auch. Und da gibt es jetzt ein Online-Programm, das interaktiv helfen soll, mit der Erkrankung eben ein bisschen besser umzugehen. Also bei Inken hat es geholfen, wie Dorothea Forscherau uns zeigt.
Im T-Shirt einen Spaziergang zu machen, das war für Inken Junge früher eine große Herausforderung. Das Gefühl, von allen komisch angeguckt zu werden, lief mit. Der Grund? In ihrer Kindheit und Jugend litt die Hamburgerin unter Schuppenflechte. Erst seit einigen Jahren ist die Krankheit unter Kontrolle.
Es nagt doch ziemlich am Selbstwertgefühl, dass es gefragt wird, was ist das denn? Man versucht, die Schuppenflechte auf jeden Fall immer zu bedecken, dass man gar keine Angriffsfläche bietet für andere, sich darüber lustig zu machen oder, weiß ich nicht, sowas zu sagen wie, du bist ein Fisch oder ähnliches.
Durch die ständige Ausgrenzung entwickelte Inken Junge eine feindliche Einstellung zu ihrem eigenen Körper. Eine sogenannte Selbststigmatisierung. Die Folgen belasten sie bis heute.
Ich bin auf jeden Fall sehr verletzlich geworden, sehr ängstlich geworden dadurch. Und ja, ich habe Schwierigkeiten bis heute noch damit, Leuten sehr stark zu vertrauen und mich darauf einzulassen, auch dass man mich schön findet oder dass auch mein Partner mich so akzeptiert, wie ich bin.
So wie ihr ergeht es vielen Menschen, die sichtbare Hautkrankheiten haben. Sie entwickeln Angststörungen bis hin zu Depressionen. Um dem vorzubeugen, haben Dermatologen und Psychologen des UKE in Hamburg zusammen mit Patienten das Programm Hautkompass entwickelt. Eine Art Online-Selbsttherapie zur Stärkung der psychischen Gesundheit.
Vorher gab es sowas in der deutschen Sprache nicht. Das heißt, es blieb einem dann halt die klassische Psychotherapie. Aber hier kennen wir ja die Herausforderungen. Oftmals sind es lange Wartezeiten. Wir haben natürlich auch viele Patienten, gerade mit sichtbaren Hauterkrankungen, wo soziale Phobien eine große Rolle spielen. Das heißt, für die ist das auch gerade angenehm, erstmal ein etwas anonymeres Programm zu durchlaufen, was sehr, sehr niedrigschwellig ist.
300 PatientInnen, unter anderem mit Neurodermitis, kreisrundem Haarausfall und eben Schuppenflechte, durften den Hautkompass testen. Auch Inken Junge. Das Programm vermittelt Wissen, stellt Fragen wie in einer Therapie, hilft Betroffenen mit praktischen Übungen, sich aus dem negativen Gedankenstrudel zu befreien und einen wohlwollenderen Blick auf sich selbst zu werfen.
Die Fragen gehen vor allem darum, zu sehen, welches die Auslöser meiner selbstkritischen Gedanken sind und wie sich dieses dabei anfühlt, wenn ich halt diese schlechten oder selbstkritischen Gedanken habe. Und auch, wie man damit dann eben besser umgehen kann.
Wenn es Inken nicht gut geht, macht sie am liebsten eine Atemübung aus dem Hautkompass.
Atme nun langsam ein. Stelle dir vor, du atmest die gesamte nervöse Energie aus.
Dass ich einfach wieder ein bisschen zu mir selber finde, den Bezug zur Realität wiederfinde und danach gestärkt wieder weiterzugehen.
Dank guter Medikamente ist Inken heute fast erscheinungsfrei. Nur am Kopf sind noch ein paar Stellen geblieben. Auch ihrer Psyche geht es viel besser. Durch Therapie, aber auch durch den Hautkompass.
Das sah sehr gut aus. Hier haben wir eben in einer großen bundesweiten Studie jetzt sehen können, dass die Patienten, die an dem Programm teilgenommen haben, weniger Selbststigmatisierung aufzeigen. Die Krankheitsakzeptanz hat sich verbessert, die Einstellung zum eigenen Körper hat sich verbessert. Wir sehen, dass die Depressionsraten abnehmen.
Deshalb soll der Hautkompass in einer Folgestudie nun für alle Menschen mit chronischen Hauterkrankungen kostenlos zur Verfügung stehen. Inken Junge geht mittlerweile viel selbstbewusster und vor allem glücklicher durch die Welt. Die Schuppenflechte gehört zu ihr, bestimmt aber nicht mehr ihr Leben.
Das ist auch das, ne, wie sehr das einen beeinflusst, sagten Sie ja auch schon, ne, wie viel Kummer Sie auch zu Ihnen kommen. Diese Schuppen, die man auch auf den Haaren hat, das ist ja auch was, was viele belastet, ne, wenn die dann irgendwie auf dem T-Shirt auf dem Dunklen liegen oder so. Da gibt es auch Unterschiede, oder? Was kann man da machen?
Ja, da ist ganz wichtig, dass es diese Unterschiede gibt zwischen fettigen Schuppen und trockenen Schuppen. Und das ist nicht immer so einfach für die Patienten zu unterscheiden. Viele sagen mir, ich habe trockene Kopfhaut und dann untersuche ich sie und merke eigentlich, dass sie schon eine sehr gute Fettung der Kopfhaut haben. Und dann handelt es sich um fettige Schuppen und die muss man anders behandeln als eben trockene Kopfhautschuppen.
Und, woher kommt das dann? Also ist das auch wieder so ein hormonelles Ding?
Ja, also die Talgdrüse, die ja am Haar sitzt und den Talg über den Haarkanal nach außen leitet, die ist beispielsweise sehr hormongesteuert. Und wenn wir Hormonschwankungen haben oder auch in der Pubertät, dann produziert die teilweise dann mehr Talg, dann wird die Kopfhaut fettiger und dann verändert sich die Mikroflora auf der Kopfhaut. Wir haben ja keine sterile Kopfhaut, wir haben auch da eine Flora und die besteht aus bestimmten Bakterien, aber auch aus Pilzen. Und wenn die Fettproduktion steigt, dann kommt es zu einem Ungleichgewicht dieser Flora und dann muss man mit gezielten Shampoos diese Flora wieder ausbalancieren.
Das fällt mir gerade ein, das hat mich auch sehr erschrocken, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass man gar nicht mit nassen Haaren einschlafen soll, weil das Pilze verursacht. Weil ich mache das ganz, das fand ich wirklich erschreckend, dass man da so Fehler machen kann auch wirklich.
Ja, sagen wir mal so, wir haben Pilze auf der Kopfhaut, das ist auch nichts Schlimmes, aber es geht immer um dieses Gleichgewicht. Und wenn Sie eine Population eben fördern durch so ein warmes Mikroklima, feucht, und das mögen die halt sehr gerne und dann überwuchern die und dann ist es quasi so ungerecht auf der Kopfhaut. Und dann entstehen Fettsäuren, das sind Abbauprodukte von diesen Pilzen, die reizen die Kopfhaut, dann kommen Schuppen. Und das ist der Grund, warum man nicht so einen Treibhauseffekt noch machen sollte, mit nassen Haaren ins Bett zu gehen.
Das ist so vieles, wo man immer, ne, so was kann ich machen? Und so, man beschäftigt sich ja schon viel damit. Und ich glaube, auch Social Media löst eben bei vielen das Gefühl aus, nicht zu genügen. Ja, bin ich schön, unser Programmtipp an dieser Stelle. One step from the shadow.
Wie schön findest du dich auf einer Skala von 1 bis 10?
Die Frage tut richtig weh.
Ich würde sagen, ich habe eine sehr toxische Beziehung zu meinem Körper. Ja, mein Leben dreht sich eigentlich momentan nur ums Abnehmen.
Ich fühle mich nicht schön, nicht weiblich. Also ich hasse meinen Körper.
Ich werde in die Türkei fliegen und meine Nase korrigieren lassen.
Oh mein Gott.
Ich bin Marie und bin eine Transfrau und werde in den nächsten Wochen mein Gesicht feminisieren.
Es gibt sehr viele kuriose Ärzte, die sich gerne Influencer aussuchen, um mit denen zu werben.
Aufgrund dessen, wie andere mich einfach beurteilt haben, war für mich irgendwann klar, ich bin nicht so schön, wie ich vielleicht sein sollte.
Bin ich schön? Neue Folgen jetzt in der ARD-Mediathek.
Das begegnet Ihnen als Dermatologin wahrscheinlich auch häufig, ne? Dass hier und da so ein bisschen was zurechtgerückt werden soll. Wir haben viel, viel, viel über Haare heute gesprochen. Wir haben gerade auch darüber gesprochen, was man eben falsch machen kann mit den nassen Haaren. Oder auch immer ein enger Zopf ist auch nicht gut. Mhm. Aber was zum Beispiel gut ist, das vielleicht was für Sie für heute Abend. Die Haare und den Kopfhaut zu massieren kann tatsächlich was bringen, oder?
Ja, da gibt es interessanterweise wissenschaftliche Untersuchungen sogar zu, dass so eine tägliche Kopfhautmassage um die 5 Minuten die Durchblutung fördern soll und dann, wenn man das richtig lange durchhält, auch etwas das Haarwachstum ankurbeln soll.
Und die Seidenhaube für die Nacht, habe ich jetzt heute auch noch gelesen, ist der neueste Trend, ja oder nein?
Muss nicht unbedingt sein.
Muss nicht unbedingt sein. Okay, wir haben auch gelernt, weniger ist eigentlich mehr. Eher so ein bisschen von innen eben auch darauf achten, dass man sich um das Haar kümmert. Ja, vielen Dank an Sie. Das war sehr aufschlussreich und viel, viel, viel über Haare. Ja, morgen geht es auch bei uns um gesunde Ernährung. Da ist Dr. Petra Schulze-Lohmann zu Gast bei Inka Schneider dann. Ja, einen schönen Sonntag auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und vor allem an Sie für die ganzen Tipps.
Ganz vielen herzlich. Dank.
Schön war's. Dankeschön.